Der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 443. Heute mit einem Royal Rumble Special. Mal was anderes, die größten Fails und Enttäuschungen des Royal Rumbles. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Richtig negativer Podcast, da habe ich Bock drauf.
Endlich mal Stimmung in der Bude hier. Genau. Und der Chris ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag, Chris.
Hallo. Bei Fails und Enttäuschungen dachtest du direkt, du lädst Kai und mich ein, ne?
Natürlich, ihr habt Erfahrung damit.
Hast einfach mal unsere Eltern gefragt, ne? Und gesagt, ja, kannst du nehmen.
Ich habe eure Ex-Freundin gefragt.
Hab keine.
Noch nicht.
Ja, aber das schön, noch mal hier zu sein, ne? Ich werde ja sonst immer nur hinter der Bezahlschranke geparkt. So, Olafs kleines Edelflittchen.
So sieht's nämlich aus. Und ja, passend dazu gab's ja auch in der vergangenen Woche unser Update, wo wir euch noch mal auf den neuesten Stand gebracht haben. Was haben wir vor? Wo wollen wir hin? Die Road to 300 Supporter auf Patreon und auf Steady, die läuft. Und ich muss erstmal sagen, vielen Dank für euer positives Feedback auf all das, was wir da angekündigt haben. Und es gab da auch wieder einige liebe, nette Menschen, die hier ja bei Patreon, bei Steady Upgrades und Jahresmitgliedschaften sich gesichert haben. Auf Steady waren das der Tobias und der Matthias. Das reimt sich nicht nur und das ist hervorragend. Die beiden haben sich Jahresmitgliedschaften gesichert. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ne? Also was ganz Geiles. Und auf Patreon der Christian und der Oliver, die haben sich Upgrades gegönnt. Der Christian auch von der Jahresmitgliedschaft. Also richtig geil. Nochmal vielen Dank dafür, dass ihr uns da so eifrig unterstützt. Wir haben ja auch am Samstag zum Beispiel gleich nachgeliefert mit dem Start der zweiten Staffel von On a Pole. Wir hatten natürlich das Magazin. Nächste Woche gibt es auch einiges an Rumble-Content. Also freut euch darauf. Und ohnehin nächste Woche hier auch prall gefüllt mit der Preview und der Review zum Rumble. Heute mal ein etwas anderer Ansatz. Wir haben das schon mal zu WrestleMania gemacht mit den größten Fails und Enttäuschungen. Jetzt machen wir das mal zum Royal Rumble, aber es ist natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern gemeint, weil auch Chris, auch wenn wir uns gerne über Dinge lustig machen und auch gerne Spaß haben, der Royal Rumble ist schon eigentlich unser Lieblings-WWE-Event im Kalenderjahr, oder?
Absolut. Also dieses Jahr bin ich so ein kleines bisschen underwhelmed, weil mir einfach große Namen fehlen, aber an und für sich ist der Rumble halt geil. Und wenn man das jetzt mal so durchgeht, wie wir es gemacht haben für diesen Pay-Per-View, dann fallen einem viele Sachen auf, die auch richtig kacke waren, die man aber gar nicht mehr so im Kopf hat. Und das kann ja eigentlich auch nur bedeuten, dass es sonst immer so gut ist und das drumherum so gut war, dass man das ja verdrängt hat dann wahrscheinlich. Also hier habe ich einige Sachen auf meiner Liste, die sind mir erst wieder klar geworden, als ich sie in anderen Listen gesehen habe oder als ich so ein bisschen die Rumble-Matches durchgeskippt habe auf dem Network. Heidewitzka, da waren schon ein paar Fails dabei.
Genau, da werden wir drüber sprechen und wir werden nicht nur die Rumble-Matches an sich uns da ein bisschen genauer anschauen, was da vielleicht schiefgelaufen ist, was nicht ganz so geil gewesen ist, sondern wir werden auch so ein bisschen um das Drumherum uns kümmern. Und lieber Kai, auch da war natürlich einiges dabei.
Ja, also ganz klar. Muss aber trotzdem sagen, dass ich dann auch mit gewissen Rumbles, wenn ich versuche, an negative Sachen zu denken, dass mir auch sehr oft die positiven eingefallen sind. Ne? Also jetzt so ein kleines Beispiel. Wir haben ja gerade schon vor der Aufnahme über Rumble 2.8 gesprochen, haben gesagt, ah, hier ist Snooker und Piper, schwierig. Aber sind wir mal ehrlich, wenn man sagt hier Rumble 2.8 im Madison Square Garden, da denken alle zuerst an das Comeback von Cena. Also ja, doch eher sehr positiv behaftet.
Das ist es eben auch und deswegen ist es mit einem kleinen Augenzwinkern hier zu betrachten und natürlich an der Stelle auch wieder der Hinweis, wir starten natürlich jetzt damit auch in die Rumble-Woche und da haben wir einiges am Start. Wir haben die Preview dann hier im Free-Feed, Shaggy und ich, wir haben ein Rumble-Spezial aufgenommen, wo wir so ein bisschen fast WWE-mäßig so die bestimmte Zahlen durchgegangen sind, bestimmte Statistiken darüber gesprochen haben, ein bisschen vermischt mit unseren Erinnerungen, also das in einem Fokus-Spezial. Wir werden auch ein Rumble im Match of the Week natürlich haben und dann in der kommenden Woche, im Wochenend-Podcast, haben wir natürlich dann auch die Review zum Royal Rumble hier, also volles Royal Rumble-Programm, so wie sich das gehört, weil ich weiß auch, dass sehr, sehr viele von euch da draußen extrem viel Spaß einfach am Rumble-Match haben, einfach weil es so unwägbar ist. Und das ist ja dieses Jahr, Stichwort Forbidden Door, wer wird's wohl sein? Ist hier diesmal auch genauso und da freuen wir uns garantiert auch drauf. So, würde ich da sagen, legen wir aber einfach los. Ich habe ja auch im Vorfeld mal so ein bisschen rumgehorcht bei unseren Hörern und Followern auf Instagram, was da so einfällt und habe dann ganz plakativ natürlich das Foto von Roman Reigns und The Rock genommen, so, und was sind eure größten Enttäuschungen beim Rumble gewesen? Und natürlich kamen dann auch so Beispiele wie, ja, Ray als Nummer 30 anstatt Daniel Bryan, das hat Toby Wrestling geschrieben, schöne Grüße an der Stelle. Dann der Sen Mika schreibt einfach nur Roman Reigns, also Roman Reigns weiterhin eine Streitfigur. Der CM Enigma hat geschrieben, dass Kane 2001 nicht gewonnen hat und er hat damals echt mitgefiebert. MROH Sign hat hier geschrieben, 1994, when Owen kicked Brad's leg out of his leg. Auch das ist ein legendäres Segment. Und der Sascha hat auch geschrieben, genau dieses Foto von Reigns und The Rock. Naja, wir fangen aber erstmal nicht mit dem Rumble-Match und den Rumble-Enttäuschungen an sich an, sondern wir fangen erstmal mit Enttäuschungen und Letdowns außerhalb des Royal Rumble-Matches an. So, und da gibt es natürlich jede Menge Royal Rumbles und Royal Rumble-Veranstaltungen, die wir zu besprechen haben. Ich weiß, dass Kai sich auf die Veranstaltung ab 2005 konzentriert hat.
Jo.
Und ich hoffe, dass Chris, weil wir haben das alle relativ hier voneinander unabhängig gehalten, um uns da nicht zu beeinflussen. Und ich hoffe, dass Chris vorne angefangen hat.
Also ich habe ja auf jeden Fall den Super Postdown von 1989 auf der Liste stehen. Aber ich glaube, da kannst du einfach mehr zu sagen als ich. Ich habe das Segment halt damals, also den Rumble habe ich natürlich nachgeholt, weil ich war ziemlich genau ein Jahr alt, als der kam. Ich habe den damals nachgeholt und dachte mir einfach nur, was ist das denn für ein Scheiß? Also dieser, ja, Posen-Wettbewerb zwischen dem Ultimate Warrior und Rick Root. das Erste, was ich hier drauf habe, wo ich mich auch wirklich dran erinnern kann, weil ich das relativ zeitnah gesehen hatte, war der Miss Rumble Bikini Contest vom Rumble 2000.
Oha.
Wo die üblichen, ja, WWE-Damen, die damals angestellt waren, eben in einem Bikini-Contest gegeneinander antreten sollten. Waren natürlich auch welche, die es sich nicht ausziehen wollen. Ich glaube, Luna Wacken hat sich geweigert. Aber
Vachon heißt die.
Ja, Vachon, ist mir doch egal. weißt du was, das hat sich bei mir eingebrannt, weil ich ein WWE- oder WWF-Videospiel hatte. Wo der Name natürlich nicht ausgesprochen wurde und wir uns das dann ausgedacht haben. Aber egal, auf jeden Fall wurde das von Mae Young gesprengt, ja. Die sich dann nicht nur ausgezogen hat, so dass man ihren Bikini sehen konnte, sie hat gleich ihr ganzes Oberteil runtergezogen. Und Mark Henry wollte es noch verhindern, aber sie hat da ihre welken Milchschläuche.
Ja, das war furchtbar.
Gezeigt. Das war sehr, sehr furchtbar und vor allem auch sehr verstörend. Und ganz ehrlich, wer fand das denn gut? Also wer kommt drauf, dass das eine gute Idee ist?
Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe das damals auch gesehen und das wurde ja dann auch zensiert, in Anführungsstrichen. Und also keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob man das damals witzig fand oder edgy oder sonst irgendwas, aber das ist auch Teil der Attitude Era. Also, wenn man sich bei uns Head-to-Head anhört, wir hatten auch schon eine Episode, wo das war, meine ich, ein Evening-Gown-Match mit Ivory gegen Mae Young und, wie heißt sie nochmal? Der Kompagnon von Mae Young?
Fabulous Moolah, oder?
Fabulous Moolah, genau, ja. Genau. Brett vom Kopf. Genau. Und da ging es dann auch darum, dass dann Mae Young auch diejenige gewesen ist, die blank ziehen musste.
Mm.
Also, ich weiß es nicht genau, wer das witzig gefunden
hat. Vor allem ist eigentlich ja auch der Rumble 2000 eine ganz gute Veranstaltung gewesen. Und ja, dann.
Ja, ich habe noch ein paar frühere, muss ich dazu sagen. Aber den habe ich auch auf meiner Liste und auch dick und rot angestrichen, weil es so unangenehm gewesen ist. also für mich natürlich als Warrior-Fan der ersten Stunde quasi und der vielleicht auch einzigen Stunde. Ich habe mir natürlich den Royal Rumble 1991 aufgeschrieben. Da gab es das Match um die WWF Championship zwischen dem Ultimate Warrior und Sergeant Slaughter, dem Herausforderer. Und dann war es ja für mich vollkommen unmöglich, dass Sergeant Slaughter hier gewinnen konnte. Und dann hat ja der böse Macho King Randy Savage eingegriffen und hat dem Warrior, der im Seil hing, hier das Zepter über den Kopf gedonnert. Und dadurch konnte dann der gute, böse Sergeant Slaughter hier nach einem Elbow-Drop als letzte Aktion, weil wir wissen, habe ich auch gelernt, ein Heel verwendet immer noch eine Aktion, im Idealfall sogar seinen Finisher als letzte Aktion. Das hat Sergeant Slaughter hier nicht gemacht, aber damit da nicht steht durch Outside Interference in den Statistiken und so. Ja, ja. Auf jeden Fall, das hat mich total schockiert damals. Und das ist für mich ein großer Letdown gewesen, weil ich auch damals diese Story mit Slaughter natürlich als 11-Jähriger nicht wirklich geil fand und dass der Warrior hier gegen den Sergeant Slaughter verliert, war für mich absolut undenkbar.
Und übrigens, dürfen wir jetzt hier auch subjektiv sein? Ich habe jetzt eigentlich nur objektive Fails aufgeschrieben.
Du darfst auch ein bisschen subjektiv sein.
Und du einfach nur, weil du enttäuscht warst als Warrior-Fan. Der Sergeant Slaughter war doch viel geil.
Hallo, Podcast heißt Fails und Enttäuschungen.
Ist ja gut, ist ja gut. Ich möchte nur mal anmerken, dass mein Postbote hier tatsächlich ein bisschen aussieht wie Sergeant Slaughter. Das freut mich jedes Mal.
Spricht er dich immer mit Dumada an?
Nein, das glücklicherweise nicht.
Schade. Fun Fact hier, der Macho King verschwindet dann ja unterm Ring. Nee, stimmt gar nicht. Der rennt weg. Und er taucht auch danach im Rumble nicht auf. Und das ist übrigens auch was ich grundsätzlich hasse, wenn eine Nummer leer bleibt übrigens. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das hasse ich grundsätzlich im Rumble-Match, um das mal vorwegzunehmen.
Oh ja.
Dann habe ich noch 1992, da gab es den ersten und einzigen Pay-Per-View-Auftritt der New Foundation mit Owen Hart und Jim the Anvil Neidhart. War nicht unbedingt ein Fail, aber wer die beiden zusammen gesehen hat, hatte ich gedacht, vielleicht wird da ja was draus, aber Neuauflagen von Tag Teams funktionieren bekanntermaßen nie. 94 natürlich die legendäre Promo mit Owen Hart turned gegen Bret Hart und dann eben, wie wir schon hier von Instagram-Seiten gehört haben, ne, I kicked the leg out of your leg, Klassiker, den man angesprochen haben muss. Und, also Chris, mich wundert's, dass du dieses, ja, Match nicht auch besprochen hast hier, nicht aufgeführt hast. 2003, Triple H gegen Scott Steiner.
Das habe ich hier noch. Ich hab doch jetzt nur die 2000 gemacht. Ach, erst. Ich habe gesagt, das ist das früheste. Triple H versus Scott Steiner ist das zweite, was hier auf meiner Liste steht. Das haben wir ja auch schön bei On a Pole besprochen. Wer uns supportet bei Patreon oder Steady, der hat das bestimmt schon gehört und ja, hat mit uns durch dieses Match gelitten.
Vor allem mit mir.
aber gib mir mal ein bisschen Kontext. Also was haben die zwei Burschen denn da gemacht?
Nichts.
Nicht viel.
Das ist das Problem. Du hast halt eine Phase, wo beide anscheinend vollgepumpt waren mit irgendwelchen Mitteln und sie sich kaum noch bewegen konnten vor Muskeln. Sie haben sehr viel geschwitzt und gestöhnt und sich geschubst. Und ich glaube, das Match endet doch sogar noch in einem No-Contest oder Disqualifikation oder was? Es gab da doch sogar noch ein Rematch hinterher bei einem anderen Pay-Per-View, oder nicht?
Das war im nächsten.
Ja, No Way Out. Es war furchtbar. Es ist eins der langweiligsten, unsinnigsten, strukturlosesten Matches, die man sich vorstellen kann. Und das dann eben auch noch von eigentlich zwei Hochkarätern, die da gegeneinander antreten.
Ja, man hat ja vor allen Dingen auch gedacht, dass hier ein bisschen mehr draus werden könnte, weil Scott Steiner wurde ja zumindest bei der BCW groß gepusht. Auch der erste Auftritt von ihm bei der Survivor Series war ja groß. Triple H als Groß-Champion damals quasi, ne, als World Heavyweight Champion, der hier alles repräsentiert hat, war da ja auch noch gut drauf eigentlich. Natürlich, da war er schon wirklich noch sehr massiv und massig, aber das Match der beiden, du hast halt gemerkt, dass Scott Steiner nach kürzester Zeit nicht mehr konnte und Triple H auch da nicht wirklich seinen besten Tag hat. Plus, die beiden hassten sich ja einfach wie die Pest und du hast dann auch gemerkt, dass Triple H vielleicht gar nicht Bock hat, da nochmal so einen Gang höher zu schalten, um da ein gutes Match rauszuholen, sondern die haben sich hier gegenseitig hängen lassen, muss man ganz klar sagen. Ja. Und das war ein ganz, ganz furchtbares Match. Ja, was hast du denn da noch, Chris? Hast du noch was vor, bevor Kai bei 2.5 einsteigt?
Also, ich habe das nächste ist tatsächlich 2.5 bei mir.
Okay.
Und das ist das Casket-Match Undertaker gegen Heidenreich. Was einfach furchtbar langweilige Scheiße war. Und es ist halt Heidenreich drin. Ne?
Heidenreich.
Oder Heidenreich. Heidenreich. Gegen den Undertaker. Genau. Furchtbar. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Und ich war halt damals noch markig genug unterwegs, um alles irgendwie mit dem Undertaker abzufeiern und dachte so, ja, Casket-Match, geil. Tja.
Tja.
War nicht
Kai,
so gut.
Noch?
Aber es ist witzig, es ist eine simplere Zeit, oder? Also, weißt du, was du denkst? Ach, Undertaker kämpft gegen den. Ja, Workrate, dies, das, scheißegal. Ist der Taker drin, ist ein gutes Match. Es war einfacher, man war nicht so zynisch.
Ja, ich habe mich auch damals hypen lassen, als es hieß, bei SmackDown, Last Man Standing, Undertaker gegen Great Khali.
Ich so, geil, Junge.
Ja, Undertaker, ein Last Man Standing Match bei SmackDown.
10 von 10.
Und dann guckst du es dir an so, ah, ist ja eigentlich schwierig. Nicht so gut.
Also ich habe, also mein erstes ist übrigens von 2006, also mein erstes Match.
Da habe ich auch zwei Sachen stehen. Nee, drei Sachen sogar von 2006. Okay. Oh, also einer der schlechtesten Rumble-Pay-Per-Views.
Dann fange ich an, weil das, also bevor wir zum Rumble kommen und der grandiosen Leistung von Rey Mysterio, eine Sache, die mich sehr, sehr verstört hat, weil das war einer der ersten, nennen wir es mal DVDs und nicht CDs, die ich hatte. Das war die Fehde Boogeyman gegen JBL, der noch Jillian Hall dabei hatte.
Habe ich auch hier stehen.
Die ja irgend so ein Kavenzmann im Gesicht kleben hatte, wo dann der Boogeyman sich denkt, das beiß ich ab. Und das fand ich alles komplett bescheuert. Also ich war da 10 war ich da. Und ich fand das schon scheiße. Und das hat viel zu bedeuten. Also das ist wirklich. Und ich habe auch, also mit Jillian Hall.
Ich muss jetzt mal zugeben, als ich den Boogeyman das erste Mal gesehen habe, fand ich den irgendwie gut.
Als ich den Boogeyman gesehen habe, hatte ich immer richtig Angst vor dem. Also auch als es mit den Würmern kam, also wie gesagt, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, da war ich vielleicht so 8 oder 9. Also ich habe mir in die Hose geschissen.
Ja, aber gut, ja, das hast Boogeyman. Du ja da eh noch gemacht, ne?
Ja. Heute noch manchmal.
Der Boogeyman gehört auf jeden Fall auf diese Liste dazu. Auch hier war es doch so, da hat er doch auch Jillian Hall noch mal irgendwie Würmer zu fressen gegeben, oder?
Ja, ja, JBL wurde gepinnt und er hat dann irgendwie Jillian Hall vorgeschickt, dass die Würmer abkriegt und nicht er. Eine sehr noble Geste.
Ja, oh Mann. Chris?
Ja, außerdem 2006. Natürlich der grandiose Main Event, Mark Henry gegen Kurt Angle um die World Heavyweight Championship. Ein furchtbar langweiliger Stinker, wo man das Gefühl hat, es bewegt sich keiner von den beiden. Also es war wirklich eine ganz, ganz schlimme Phase von Mark Henry, der nichts konnte irgendwie. Ganz furchtbar anzuschauen. Und es gab ja noch nicht mal ein richtiges Ende, wenn ich mich recht erinnere. Denn hinterher kam noch der Undertaker zum Ring und hat den zusammenbrechen lassen, um dann das Match quasi mit Kurt Angle bei No Way Out aufzubauen, das übrigens sehr gut war.
Ja.
Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal als Match of the Week, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja.
Also das war ein ganz, ganz schlimmes Match. Und beim Rumble, hey, von mir aus, Rey Mysterio gewinnt das Ding und so. Alles okay. Aber diese ganze Schiene, die sie da gefahren haben, das Ray mit Eddie im Himmel spricht und sowas, das war extrem unangenehm, fand ich damals schon. Also, wo er seine Nummer zieht und er hatte die 1, ne?
Ray Mysterio. Ich glaube, die 2.
Ja, ja. Oder hatte er die 2? Ich weiß es nicht mehr.
Also, Ray hatte die 2.
Die ersten beiden waren auf jeden Fall Triple H und Ray Mysterio. Ja. Auf jeden Fall zieht er diese Nummer und er guckt zum Himmel und zeigt sowas so, ah, Eddie. Und ich denke so, boah, ist das unangenehm. So. Und sie waren ja jetzt nur wirklich gut befreundet. Was muss er sich dabei gedacht haben? Weil so, ne, das machst du ja eigentlich nicht. Du hängst da ja auch wirklich emotional an dieser ganzen Geschichte dran. Und da musst du da so einen albernen Mist abziehen. Boah, das fand ich richtig, richtig, richtig schlimm einfach. Cringe, wie der junge Kai sagen würde.
Lass uns hier mal durch diese Geschichten mit außerhalb des Rumbles so ein bisschen schneller durchhopsen. Ansonsten brauchen wir hier Ewigkeiten, glaube ich, wenn wir alle Rumbles und dann noch mal alle Rumbles durchgehen.
Ich glaube, ich habe auch nur noch eine Sache hier draufstehen.
Okay. Dann Kai, du?
Also ich habe noch, also nur so eine Kleinigkeit, 2010. Weil wir haben jetzt ja beim Rumble, Mickie James ist jetzt ja angekündigt worden. Und 2010 war die wunderschöne Fehde von Mickie James gegen Lay Cool, Michelle McCool und Piggy James.
Oh, das habe ich echt verdrängt.
Was auch nicht unerwähnt bleiben sollte.
Ganz schlimm.
Auch verdrängt. Chris?
2013 The Rock gewinnt den Titel von
der CM Wichser. Den hasse ich.
Also ich bin wirklich ein riesen The Rock-Fan, ja. Ich kann dem nichts Böses wollen oder so, aber das war einfach eine richtig miese, dumme und unnötige Nummer, was WWE da gemacht hat. Und ja, das wirklich ganz, ganz schlimmer Moment. Vor allem auch, ja, weil man halt wusste genau, worauf sie hinaus wollen. Und ach, es war irgendwie schäbig in allem.
Ja, hasse ich komplett. Viel richtig kacke. Kann ich, ja.
Hast du doch auch auf der Liste, oder?
Ja, natürlich, klar. Habe ich auch schon 400 andere Podcasts erwähnt, die ich da richtig kacke fand. Also, komplette Scheiße. Auch da natürlich, Schimmel im Elbow-Drop.
Ey, jetzt lass den People's Elbow in Ruhe, der kann nichts dafür.
Ja, nee, aber also
das Most electrifying ganz, move, ne?
Ja, das finde ich ganz schrecklich. Aber auch so, ab da muss ich sagen, generell, wenn wir auch gleich so zu den Rumbles kommen, ab 2013 wurden, obwohl, nee, war auch schon 2011, also so ab 2010, so ab da fing es an, das war dann noch okay, aber ab 2011 wurden auch viele Rumbles immer beschissener.
Da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Wir haben jetzt noch die wunderbare Kategorie Botches, die ich hier mit eingebaut habe.
Eine Sache möchte ich noch nennen, weil es mich wirklich gequält hat. Und das war auch jetzt wirklich auch zur Headlock-Zeit. Und das verdrängt man vielleicht so ein bisschen, weil gut, Corona und sowas, ne? Aber ich will noch mal hervorheben, wir hatten ja noch den tollen Rumble mit dem Comeback von Edge 2020, alles toll. Aber ich weiß noch, was für eine unfassbare Qual war, es sich dieses Roman Reigns gegen Baron Corbin Match anzusehen, wo die sich durch die Halle geprügelt haben und es ging gefühlt 4 Wochen.
Ja, das stimmt.
Das fand ich unfassbar schrecklich.
Ich habe gestern tatsächlich, ich wollte irgendeinen Rumble-Pay-Per-View gucken und habe einfach mal so die Jahre durchgeguckt und dachte, ah, da der Rumble war doch gar nicht so schlecht. Und sehe dann, dass das Opening-Match Corbin gegen Reigns war. Und dachte, boah, nee, den tust du dir heute Abend nicht an. Und habe lieber 2008 geguckt, wo der Opener MVP gegen Ric Flair war, was jetzt auch nicht, ja, die größte Sahne war, ne?
Nicht so wirklich. Kommen wir zu den Botches, oder? Yes. Ich weiß gar nicht, ich habe das so ein bisschen spontan gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ihr beide jetzt dazu explizit was aufgeschrieben habt. Habt ihr es?
Ja. Ich habe ein paar Sachen hier stehen, ja.
Okay. Dann fange ich mal trotzdem an mit frühen Botches und Fehlern. Ich starte im Jahr 1992.
Meine Geburt.
Gab es einen wunderschönen Brawl zwischen Randy Savage und Jake the Snake Roberts.
Das habe ich auch.
Im Verlauf dieses Brawls vergisst Randy Savage, dass es ja eine Over-the-Top-Rope-Battle-Royale ist und springt im hohen Bogen, also sehr elegant, muss man auch dazu sagen, über das Top-Rope. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie sowohl die amerikanischen als auch die deutschen Kommentatoren immer versucht haben, das zu retten. Ja, das muss eine Offensivaktion des Gegners sein. Oder, naja, das hat der ja freiwillig gemacht. Das ist keine Eliminierung. Sowas in der Art. Chris, willst du mal weitermachen?
Zeitlich ist bei mir das nächste an Botches. Einmal sowieso ein dummer Rumble-Moment, den habe ich hier noch stehen, dass Kai und Tai, die eigentlich gar nicht im Rumble waren, immer reingekommen sind und wieder rausgeflogen sind.
Ja. 2000, ja.
Genau, Rumble 2000. Und dabei kam es dann hinterher zu dem Botch, wo Taka Michinoku rausgeschmissen wurde und voll auf dem Gesicht gelandet ist.
Boah, das fies, ja.
Das sah richtig, richtig übel aus.
Und das wurde aber auch noch zelebriert, muss man dazu sagen. Man hat das ja auch tausendfach noch in Wiederholung gezeigt.
Ich kann mir richtig vorstellen, wie Vince McMahon Backstage saß und als einziger voll gelacht hat und immer sagt, hahaha, der ist voll aufs Gesicht gefallen, zeig das noch mal.
Aber man muss ja auch sagen, die haben jetzt ja auch 800 Mal gezeigt, wie sich Richard die Nase gebrochen hat. Also von daher, also ja, das ist auch ganz schwierig. Übrigens, mein nächster Botch wäre 2005.
Okay.
Ja.
Ich habe noch ein bisschen was Früheres. Ich habe noch, es war 1996, nee, stimmt gar nicht, das war 97. Mist, Mil Mascaras ist im Royal Rumble Match und der eliminiert sich ja auch selber, indem man nicht von Top Rope nach draußen springt. Das war ja diese Geschichte in San Antonio, wenn ich mich nicht komplett täusche, wo ja auch ganz viele AAA-Wrestler mit dabei gewesen sind. Und der wollte sich ja von niemandem übers Top Rope werfen lassen und hat sich deswegen selber eliminiert.
Obwohl es ja eigentlich kein Botch ist in dem Sinne, ne? Denn er wollte es ja so.
Das stimmt, aber es ist ja so eine Story quasi, die man da so mit einbauen. Vielleicht ein Fail, ist das okay?
Ja.
Ja, ja, ja.
Ich habe noch 2, 3.
Okay.
Oh, ja, du meinst, ja, hier, Chris Nowinski. Ich kam jetzt nicht auf den Namen, oder?
Nee, ich hab Chris Jericho, den anderen Chris. der ja hier von Tommy Dreamer, diesen Kendo-Stick, der ja da zum Einsatz gekommen ist, total ins Gesicht bekommen hat und dann ausrastet und Tommy Dreamer erstmal mit dem Kendo-Stick verdrischt und den dann wütend durch die Gegend schlägt. Aber du konntest genau sehen, dass er dann oben, ich habe immer aus Jux früher gesagt, dem ist so ein Auge gewachsen auf der Stirn, Chris Jericho, weil der so unglücklich getroffen worden ist.
Oh. Das klingt fies.
Ja.
Aber Chris, du hast noch was zu Chris Nowinski?
Chris Nowinski, ja, da hat er sich doch seine Gehirnerschütterung geholt, ja, wo er dann quasi deshalb seine Karriere beenden musste. Er sollte einen Double Dropkick abkriegen von, waren es Rey Mysterio und Edge, ne? Wenn mich nicht alles täuscht.
Ich glaube, ja.
Und Edge hat ihn zu spät getroffen. Er hat schon den Dropkick von Mysterio abgekriegt und war daher im Fall und hat dann den Dropkick von Edge falsch abbekommen und hat sich dann eine ganz, ganz üble Gehirnerschütterung dadurch eingefangen und musste deshalb eben seine Karriere beenden. Ja, so schnell geht es, ne? Einmal ein bisschen das Timing off. Das kann auch so einem Super Wrestler wie einem Edge passieren, leider.
War es nicht sogar ein Top-Rope-Dropkick?
Ja, ein Top-Rope-Dropkick, natürlich, ja.
Genau, und dann ist doch Edge so halb auf ihm gelandet.
Wenn er ist quasi auf seinem Kopf gelandet.
Genau. Ich habe so ganz fiese Bilder.
Richtig fiese Nummer. Also, ich hätte jetzt beinahe gesagt, wenn ihr es nicht kennt, schaut's euch an, aber das wollt ihr nicht.
Korrekt. Kai, du hast noch was.
Ja, also 2-5 ist, glaube ich, einer der legendärsten Botches, wo das Finish komplett verkackt wird. Und dann Batista und Cena zusammen rausfallen. Wo man sagt so, ah Mann, echt unglücklich. Aber gut, kann man erlösen, schickt Vince McMahon raus, der sich, glaube ich, dann erst ein, was ist es, der Quadrizeps? Ich weiß es gar nicht. Also
Oberschenkel,
irgendwann am Muskel am Bein halt reißt, denkt so, ah, unglücklich, und dann reißt er sich dann am anderen Bein halt auch noch. Und dann sitzt er da auf dem Arsch, ist am Rumbrüllen und die restarten das Match. Und das ist alles, also ich finde, das steigert, das hat ja wirklich Gag. Also das ist ja wirklich wie ein geschriebener Gag, weil das steigert sich so schön. Erst die Botschen fliegen raus, ah, doof, okay, Vince McMahon kommt raus, reißt sich den einen Muskel, oh Mann, unglücklich, reißt sich den anderen, sitzt auf dem Arsch und brüllt rum. So, das kannst du nicht besser schreiben.
Aber auch da Respekt an Vince McMahon, dass er da in der Rolle geblieben ist. Ne? Ich meine, klar, er konnte nicht mehr aufstehen, aber ich glaube, dass auch sehr viele vor Schmerzen aufgeschrien hätten oder keine Ahnung was gemacht hätten, sich gewunden hätten. Und er ist da in der Rolle geblieben und die Jungs standen noch vor ihm und da so, ich hab gewonnen, nein, ich hab gewonnen. Er so, aha, aha, aha.
Und er moderiert das dann im Sitzen. Das ist großartig. Genau.
Fantastisch.
Ja, Chris, hast du noch was?
An Botches glaube ich nicht.
Was? Ja, ich hab
nicht so sehr nach Botches, sondern vielmehr nach Fails, Querstrich, Enttäuschungen gesucht. Es tut mir leid, Kai.
Ja, also ich habe noch zwei Sachen. Olaf, okay. Hast du noch was?
Ich habe noch eine.
Wann?
Aber dann 2:11.
Okay, bin ich gespannt.
Das glaubt dir der Kai nämlich nicht, wenn du es nicht beweisen kannst.
Dann?
Soll ich jetzt?
Ja, oder hau raus.
Willst du? 2:11 ist Chris Nowinski, Alex Riley ist auch vorzeitig gegangen worden.
Vor John Cena, weil er ihn klein halten wollte.
Und John Cena auch da in der Ringecke gesessen hat und auf den nächsten gewartet hat. Deswegen, das war ja so ein Zeichen dafür, dass es quasi, das war ja nicht so geplant und so. Also deswegen, das war auf jeden Fall ein Fehler. Ja.
Also, was ich noch hab, ganz klar, worüber ich mich auch immer noch aufrege, WWE auch mittlerweile ein besseres Video hochgeladen hat, 2:16. Wo die Regie das Debüt von AJ verkackt und sagt, yo, lass mal die Schnauze von Roman Reigns zeigen. Wie er so fragend guckt. Also, das habe ich noch. Das ist zu erwähnen. Und natürlich, weil ihr ja vorbildlich seid und ihr sagt, klar, Royal Rumble, da zählt halt nur der Januar. Aber Leute, wir dürfen Blood Money nicht vergessen. Und das erste Event in Saudi-Arabien war der Greatest Royal Rumble. Und da ist, glaube ich, der legendärste Botch aller Botches passiert, wo Titus O'Neil seinen inneren Hornswoggle challenged und sagt, ich verschwinde mal kurz unterm Ring.
Ja, gut, du hast recht. Den muss man nennen.
Ja.
Ich muss aber dazu sagen, ich habe den Greatest Royal Rumble einfach als globale Enttäuschung bei mir im nächsten Programmpunkt drin.
Nachvollziehbar, aber Titus muss man nennen.
Ja, ich stimmt. Auch als Komplettpaket, als Enttäuschung drin. Und noch in einer anderen Kategorie auch noch mal aufgelistet hier etwas. Also noch mal was Eigenes, was da passiert ist, was auch eine Enttäuschung ist.
Okay.
Es ist, ja, So viele Enttäuschungen hier.
So viele Enttäuschungen, aber ich glaube, damit können wir die Kategorie der Botches und Fehler an der Stelle abschließen aus den Matches und aus den Geschehnissen überhaupt und können dann, glaube ich, uns auf die Rumble-Matches an sich konzentrieren, oder?
Ja.
Okay. Dann fange ich wieder ganz, ganz vorne an. Weil Enttäuschungen und Fails im Rumble-Match, da muss ich aus meiner persönlichen Warte erstmal an 1990 denken und habe mich immer gefragt, warum hat Hulk Hogan das Ding gewonnen und nicht Mr. Perfect? Das habe ich mich immer gefragt und das hat mich so geärgert, dass Hulk Hogan auch Perfect dann so platt gemacht hat am Ende und da war ich immer extrem enttäuscht drüber. Es war nachvollziehbar aus Corporate-Sicht, aber dass hier Mr. Perfect das Ding nicht gewonnen hat, finde ich echt bitter, weil Hogan hat es zum damaligen Zeitpunkt absolut nicht gebraucht und hat ja dann das Jahr drauf das Ding nochmal gewonnen. Also,
bester Mann.
Ah! Ja.
Ach Mann.
So. Hat jemand noch was? Ich habe noch 92 und ich habe noch ganz viele 90er.
Ich habe 93 als nächstes hier stehen.
Okay. Ich habe 92 und es hat wieder mit Hulk Hogan zu tun. Vielleicht erkennt ihr da eine Linie.
Also, du bist ein Hater, willst du sagen? Genau, ein Hulk-Hater.
Ein Jamie-Hater.
Ja. Oh. Nein, hier ist der Punkt, dass ich das Ende damals nie so richtig verstanden habe. Es war ja so, dass Sid hat ja Hogan rausgeworfen. Und dann steht ja Hogan draußen und ist groß am Gestikulieren. Es ging ja damals um die WWF Championship. Ne? Wer das Ding gewinnt, der bekommt auch gleich den Belt. Und dann ist ja Sid im Ring und sagt, hier, es ist jeder für sich allein, großer Junge, sagt er da ja. Und dann greift Hogan die Hand von Sid und hält ihn fest und hilft damit Ric Flair, dem fiesen, bösen Ric Flair, dass dieser Champion wird. Was ist denn das für eine Einstellung von Hulk Hogan damals gewesen?
Er hat einfach Sid gehasst.
Das auch.
Das war wirklich dumm. Ja, ich habe auch überlegt, ob ich es reinnehme.
So, das nächste, was ich habe, ist 93.
Ich auch, ja.
Okay. Ist es das Ende?
Es ist das Debüt von Giant Gonzalez.
Ach du Schande. Okay, da haben wir gleich zwei Sachen. Okay.
Also, ich habe es mir tatsächlich, muss ich gestehen, nicht noch mal angeguckt für diesen Podcast. Weil ich den Typen einfach furchtbar finde. Ja.
Das ging ein Undertaker.
sie mussten damals, glaube ich, einfach irgendjemanden haben, der den Undertaker glaubhaft eliminieren kann. Und dann ließen sie Giant Gonzalez debütieren, der das schon verkackt hat. Man sieht ihm halt an, wie aufgeregt er war. Und er hat überhaupt nicht richtig den Ablauf drin. Und er tastet sich so Schritt für Schritt auch im Ring langsam vor. Und der Undertaker muss es irgendwie verkaufen, dass er ihm dann diese Schritte aufeinander zu nachmacht. Es ist einfach, hui, also das wirkt wie schlechtes Schülertheater. Halt mit einem Riesen in einem, sagen wir mal, nicht ganz so schönen Kostüm.
Hallo, da hat er noch diese Fellpuschel auf den Schultern gehabt. Die hat er später nicht mehr gehabt.
Ja, stimmt. Also war eigentlich ein geiles Kostüm. Olaf hat schon recht.
Hallo? Später sah es aus, als wenn er so einfach nur so einen Ganzkörperanzug tragen würde und da haben sie doch hier noch so den Intimbereich ausgesprüht und so, ganz furchtbar. Schaut euch das mal genau an. Der hat da so Pelz.
ja, ich glaube, wir haben aber genug über den Pelz von Giant Gonzalez geredet. Aber
das ist
eine Riesenenttäuschung, ein Fail sondergleichen. Ja, mach du lieber weiter. Was haben wir denn noch 93, lieber Olaf?
93, habe ich das Finish? Weil da erinnern wir uns ja dran, wir haben ja die letzten beiden Teilnehmer im Ring, sind ja der Macho Man Randy Savage und Yokozuna. Und man hat sich gefragt, wie wird denn der Macho Man den Yokozuna rauswerfen können? Und dann bekommt er ihn ja zu Boden und springt ja den Flying Elbow auf Yokozuna. Und da denkt man sich, ja, sah geil aus, aber wie willst du denn jetzt den Yokozuna hochkriegen und übers Top Rope werfen? Dann versucht der Macho Man Yokozuna zu covern und Yokozuna kickt aus und kick-outet den Macho Man über das Top Rope.
Ich sag ja, Macho Man relativ dumm.
Ja. Er hat den Rumble einfach nicht verstanden.
Nein, und ich habe damals schon gesagt, und hatte ich die Videokassette, also relativ zeitnah aus der Videothek, mir mitbringen lassen. Und ich weiß, dass ich davor gesessen habe und so, warum? Wer hat sich denn das? Also ich habe ja nicht gedacht, also damals dachte ich ja noch, das wäre alles echt, in Anführungsstrichen. Da habe ich nicht gedacht, wer hat sich das ausgedacht, sondern ich habe mir nur gedacht, hä, warum? Und du saßt halt da vom Fernsehen und du hast es einfach nicht verstanden, was der Gedanke vom Macho Man gewesen ist. Und es wirkt auch nicht so spektakulär, dass man es unbedingt ernst genommen hat. Naja, fand ich nicht so geil, sagen wir es mal so.
Das ist wirklich unfassbar dumm.
Ja, also ich habe jetzt tatsächlich, bin ich jetzt hier so ein bisschen die Jahre durchgegangen. 94 habe ich auch was, das ist nicht ganz so schlimm. Also da fand ich das Ende halt auch nicht gut mit Luger und Hart und wo die Kameramänner nicht ganz dabei gewesen sind, um das aufzunehmen, weißt du, hast 1000 Kameras von allen Seiten, aber diese eine Einstellung, weißt du, wo sie dann immer so die Kamera dann gezeigt haben, wie dann um den Ringpfosten und oh, dann war genau da der Ringpfosten im Weg. Das ist so ärgerlich.
Aber wenn wir jetzt so subjektiv dabei sind, dann können wir genau das nehmen, denn ich habe das damals gehasst, dass es diese dass es diesen Doppelsieg quasi gab. Ich konnte nicht verstehen, dass Lex Luger genauso gut war dann in Anführungszeichen wie Bret Hart, der ja halt irgendwie was hergemacht hat, ne? Der hat halt ein Charisma wie ein Sack Steine. Und oh ne, konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also so jetzt ganz subjektiv mal. Wäre es ein vernünftiger Catcher gewesen, fände ich das wahrscheinlich gar nicht mal so scheiße.
Aber das habe ich hier halt auch noch in meiner Liste. Hat jemand 95?
Ich weiß nur, 95 waren da waren so ganz viele schlechte Gimmicks im Rumble. Da habe ich überlegt, ob ich es aufschreibe. Wo hier der Müllmann und was nicht alles da rauskam. Wo sie dachten, dass Gimmicks gleichbedeutend mit Berufen sind. Eine Zeit lang in der WWF. Das war auf jeden Fall allgemein ein sehr lahmer, beschissener Rumble.
Das war von der Besetzung her ein katastrophal schlechter Rumble. Also das muss man mal hier ganz klar so sagen. Also da waren ja auch Tag-Teams dann dabei und ganz, ganz schlimm. Ne? Also wenn du da anschaust, wer dabei gewesen ist, da kriegst du keine Handvoll Leuten, die das Ding unbedingt gewinnen hätten müssen. Ne? Wenn du so Leute hast wie die Blue Twins zum Beispiel, die Bushwhackers, Henry Godwin, die Guns und keine Ahnung was. Es war ein ganz, ganz katastrophal besetzter Rumble. Aber was ich damals noch viel, viel schlimmer fand, war die Tatsache, dass man da an den Intervallen in der Zeit herumgespielt hat. Also normalerweise sind es ja 90 oder Sekunden oder 2 Minuten, in der die Wrestler da reinkommen. Natürlich, man spielt da auch gerne mit. Das ist auch vollkommen legitim. Das machen andere Promotions auch. Aber hier hat man das runtergesetzt auf 60 Sekunden. Und das hat man deswegen gemacht, weil Vince McMahon nicht wollte, dass Shawn Michaels als Heel, der das Ding ja gewinnen sollte, dass der so wie so ein Held dasteht. Der soll nicht eine Stunde durchhalten. Der soll nur 30 Minuten durchhalten, wenn überhaupt. Und dann gewinnt er am Ende auch noch, indem er hinterrücks den British Bulldog hier vom Top Rope wirft, nachdem er sich irgendwie da noch hat retten können, nachdem er eigentlich eliminiert worden ist. Und das war der eigentliche Sinn dahinter, weil Vince McMahon auch lange Zeit keinen Main Eventer in Shawn Michaels gesehen hat. Mhm. Und
aber das war ein ganz da muss ich sagen,
schlimmer Rumble.
Das ist das einzig Gute an dem Rumble-Match, fand ich das Finish damals.
Ja, aber ich will hier grundsätzlich, also für mich war die Enttäuschung waren hier diese 60 Sekunden. Das war das, was mich so gestört hat, weil dadurch das hat
sagt
das
deine Freundin auch.
Dadurch hat es das Match total entwertet, weil du diesen Marathon-Faktor gar nicht dabei gehabt hast und obendrein in Verbindung mit diesem ohnehin schlechten Kader, der damals angetreten ist, war das eben kein besonders guter Rumble, um es ganz, ganz vorsichtig auszudrücken. Ja, da sind wir bei 95. 96 habe ich auch noch, das ist eine Kleinigkeit, die wahrscheinlich keinen interessiert. Hat noch jemand was Größeres zu 96?
96 habe ich nichts. Ich glaube, das nächste, was ich habe, ist 99, ja. Da habe ich aber mehrere Sachen.
Da habe ich auch was Großes, ja. 96 habe ich den Fun-Fact, dass hier die Headhunters hier aufgetreten sind als SWAT-Team und sehr schnell rausgeworfen worden sind und nie wieder aufgetaucht sind. Das fand ich einfach nur witzig. So, aber ansonsten auch das kein besonders guter Rumble, muss man sagen. Ja, Chris, willst du an 99 machen?
Ja, verschiedene Sachen. Erstmal, McMahon gewinnt das Ding. Fand ich damals doof und find's auch irgendwie immer noch bescheuert.
Ja.
Hat einfach nichts verloren. Genauso wie der Chef der Promotion niemals einen Gürtel gewinnen sollte. Auch wenn es damals der ECW-Belt war, ich glaube 2007, wenn mich nicht alles täuscht. Vince McMahon als ECW-Champion, nein. Einfach nein. Das war erstmal schlimm. Und dann, was halt richtig kacke war, dass in dem Rumble halt oft niemand im Ring war einfach. Zum Beispiel, also erstmal die ganze McMahon-Stone-Cold-Sache, wo sie sich da ewig durch die Halle gebrawlt haben, wo dann keiner im Ring war. Dann die Entführung davon Viscera, die komplett sinnlos war. Und Kane ist doch hinterher auch noch irgendwie abgehauen, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne?
Es war, ja, das hat halt alles keinen Sinn ergeben, so wirklich.
Es war so oft einfach niemand im Ring. Und das ist doch scheiße. Also, ich meine, vom Fernseher ist das doch schon blöd, wenn du da sitzt so, ja, es passiert nichts. Ne? Das kannst du halt so einmal bringen im Rumble-Match oder vielleicht zwei, dreimal, also hier bei Lesnar, als er da seinen Rumble-Auftritt hatte, ne? Dass er den Ring säubert und alleine steht und auf das nächste Opfer wartet. Von mir aus, aber da war das halt alles so blöde, vor allem diese Entführung von Viscera, ne? Und es weiß doch eigentlich auch jeder, dicke Kinder sind schwerer zu kidnappen. Ja, dann nimmst du nicht Viscera, wenn du jemanden entführen willst.
Man muss übrigens dazu sagen, Vince McMahon war auch mal WWF-Champion, ne?
Oh Gott, das hatte ich verdrängt, ja. Hä? Du hast recht. Oh Gott.
War der auch mal.
Du hast recht. Der Wrestling-Elefant, der reißt alte Wunden wieder auf.
Jo. Genau das. Nee, also der hat den Titel doch dann, meine ich, ich weiß gar nicht, hat er zurückgegeben einfach dann, oder? Wurde er noch vakantiert, wenn ich mich nicht komplett
erinnere. Ja, ich meine auch.
Also diese Story mit Vince McMahon und Steve Austin, die sich ja dann auch da nach draußen geprügelt haben und Steve Austin dann ins Krankenhaus gefahren worden ist und Vince McMahon ist ja dann an einen Kommentar gegangen und hat den Rumble dann ja mitkommentiert und dann am Ende sind sie wieder zurück in den Ring und dann hat ja Vince McMahon Austin durch Ablenkung quasi noch rausgeworfen. Also eine ganz schlimme Story. Das ist auch wirklich eine Vince Russo Rumble, wenn man ehrlich ist. Ja. Und das hat gar nicht.
Braucht man sich auch nicht angucken. Also jetzt, ihr seid alle heiß auf den Rumble und wollt euch alte Rumbles angucken. Lasst den 99er aus. Der macht keinen Spaß.
Ja, das stimmt, absolut. 2000er, hat mal was zum 2000er Rumble?
Der 2000er war das doch auch mit der Tanzeinlage, ne?
Jo.
Die fand ich scheiße, persönlich.
Was? Och, du Kacke?
Ja. Come on. Fand ich komplett bescheuert.
Ach, du hast kein Herz. Wollte ich grad sagen.
Du hast kein Herz. Du magst es nicht, wenn Leute tanzen? Nee, mag ich auch nicht. Nee, ich fand's einfach doof damals.
Nee, das schon gut.
Boah. Ach, jetzt hör doch auf, ey.
Du hast schon aus gutem Grund deinen Twitter-Handle in Aller hassen Chris umbenannt, ne?
Eigentlich müsste es Chris hasst alles heißen.
Also mir jetzt bei 2000 den Rumble an sich fand ich eigentlich ganz ordentlich, aber mir hat das Finish nicht gefallen, weil ich damals Big Show nicht auf dem Niveau von The Rock gesehen habe. Und übrigens auch mal ganz kurz zum 99er, da habe ich auch ganz vergessen, wollte ich gerade noch sagen, da hat auch das Finish dann gar keine Rolle gespielt übrigens, der Rumble-Sieg von McMahon, weil der wollte ja dann nicht gegen The Rock antreten und dann hat Shawn Michaels ja irgendwann gesagt, na gut, dann wird's halt Rock gegen Austin, so ungefähr. Und hat gar keinen Sinn ergeben. Und hier war es ja auch so, das hat ja auch keine große Konsequenz gehabt, dass dann dieses Durcheinander gewesen ist. Dann ist es ja Big Show geworden durch einen Sieg über The Rock und dann kurze Zeit später ist es doch wieder The Rock geworden. Also, wozu haben wir dann so einen blöden Rumble, wenn dann dieser Spot, den es dann gab, um die Championship zu kämpfen, wenn der dann dreimal hin und
das hat sich doch bis heute nicht geändert.
Ich wollte gerade sagen, da hat das eigentlich angefangen mit dem, was wir heute noch haben. Ne? Einfach genau, nur für den Schockmoment, anstatt was Sinnvolles zu booken.
Ja, einfach, weil du nicht weißt, also weil das Problem ist ja gut, Rumble so im Januar und dann Mania immer so Ende März, Anfang April. Ja gut, irgendwie müssen wir sie jetzt noch, weil die haben ja ihr Programm für Mania, irgendwas müssen sie noch machen auf dem Weg dahin. Ja, sollen sie ihre Shots verteidigen hin und her und dann doch. Und also das war schon immer doof.
Genau das. Und jetzt habe ich erstmal so eine kleine Lücke hier tatsächlich. Also ich habe jetzt das nächste, weil ich habe jetzt 2,5.
2,5 habe ich meine Kritik ja schon genannt. Oder vielmehr Kai hat die genannt. Das hatte ich ja auch stehen bei den Botches. Sonst, ui, ich glaube, da mache ich auch einen großen Sprung.
Dann springen wir zu
2,5. Oh nee, 2005 habe ich doch noch was. wo Eddie Guerrero, Chris Benoit und Hardcore Holly sich einfach mal entscheiden. Ah, komm. Der Rookie, der wird hier jetzt verdroschen. Daniel Puder war's, ne?
Ja, genau. Und ich hab's auch. Und ich hab geschrieben, Fail für Puder, Spaß für uns.
Das ist schon gemein. Also du hast schon irgendwie recht, ne? Ich mochte den Typen auch nicht. Und er schien Backstage auch nicht sehr beliebt zu sein, ne? Da gab's ja auch die Auseinandersetzung mit Angle und sowas. Er fand sich schon sehr geil. Aber dass dann halt Eddie, Benoit und Holly einfach mal entschließen, dem geben wir hier jetzt vor Millionenpublikum einfach mal richtig eins auf die Fresse. Ja? fand ich jetzt auch nicht so korrekt. Denn sie haben den halt einfach verprügelt.
Ja, ja, klar. Aber der Strich um Faden, das auf jeden Fall. ja, also das ist 2-5, 2-6, 2-7. Also 2-7 habe ich als nächstes wieder.
Ich dachte jetzt, Chris will sich noch komplett auskotzen über Rey Mysterio, aber hat er gerade schon eigentlich gemacht bei 2-6.
Was heißt denn hier auskotzen über Rey Mysterio? Der sollte das von mir aus, kann er das auch gewinnen. Ja, ich hab nichts gegen Rey Mysterio, ey. Aber ich fand, es war mir alles zu sehr auf dieser Nummer, wir schlagen Kapital aus dem Tod von Eddie Guerrero. Ich fand diese ganze Story kacke. Hätten sie 2 Jahre später oder so oder irgendwann Rey gewinnen lassen mit einer eigenen Underdog-Story, hätte ich es voll okay gefunden. Aber auch hinterher sein Title-Run war ja richtig scheiße.
Ja, ja.
Richtig, richtig scheiße war das.
Das stimmt. So, was hast du gesagt, ist dein nächster, Olaf?
2-7.
2-7, okay. Was hast du denn 2-7 drin?
Auch eigentlich wieder, dass du das nicht hast hier. Große Dominanzphase von Great Khali, der unter anderem CM Punk rauswirft.
Ja, Great Khali ist aber ein
überragender Wrestler. Und Chris Benoit. Und Rob Van Dam und im Verlauf auch noch Hardcore Holly, Chavo, The Miz und Carlito. Und erst der Undertaker konnte den Great Khali stoppen. Und ich weiß, dass ich damals so erbost gewesen bin, dass er quasi reinkommt. Und man hat so mitgefiebert, weil CM Punk war zu dem Zeitpunkt, als der Great Khali reinkam, schon relativ lang dabei. Und man hat gedacht, ah, vielleicht wird der ja hier, der kriegt so eine Standout-Performance oder so, was richtig krass ist. Nee, da kommt Great Khali rein, schmeißt ihn raus.
Ja, du warst halt auch ein Spinner dann. Ich fand, das hat sich voll gut ergeben in dem Match. Da musste einer auch mal reinen Tisch machen. Und das hat auch gepasst damals, der Greg Kelly.
Fand auch 2-7.
Der war scheiße, aber das hat auch damals gepasst. 2-7 ist ein geiler Rumble.
Also 2-7 war auch ein Kali noch, also das klingt zwar doof, aber da war ein Kali auch noch eine Art Bedrohung, ne? Also besser als jetzt zum 18. Mal den dicken Viscera reinschmeißen. Oder irgendwie Big Daddy V oder mit seinen 4000 Namen. Klar, natürlich ist es komplett Quatsch und dass auch da Great Kali irgendwann World Champ wurde, aber muss ich auch sagen, ich war da vielleicht auch noch jünger und nicht wie Olaf, der da irgendwie schon 40 war, ne? Also, ich dachte.
Kai, weißt du, das Schöne ist ja, ich war damals in dem Alter, in dem du jetzt bist. Ich bin mir sehr sicher, dass wenn jetzt, CM Punk heutzutage sowas passieren würde, dann würdest du auch abkotzen.
Yo.
Warte mal ab, bis AJ Styles von Omos im Rumble.
Alter, hör mir auf mit Omos, ne? Der ist noch viel schlechter als
der Great Khali. Weil man es auch komplett vergleichen kann. Da sagt schon der Olaf so, oh, der CM Punk, da habe ich mal 14 DVDs irgendwie einfliegen lassen aus keine Ahnung wo. Oh, da habe ich mal gesehen, irgendwo bei der WXW in Essen habe ich den Catchen sehen. Ich weiß jetzt alles. Oh, ich habe kurz einen Forumbeitrag bei Moonsault. Weißt du? Also, das sind ja komplett verschiedene Sachen. Ob jetzt, nee, war ein dummer Vergleich. Also, deiner, nicht meiner. Meiner war sehr gut. Great Khali, bester Wrestler, wollte ich nur sagen.
Also ist einfach Olaf noch heftiger verdroschen, als es Eddie, Benoit und Holly mit Daniel Puder gemacht haben.
Genau. Aber ich habe was zu 2-8 übrigens.
Ja, hau raus. Ja,
komm, dann hau deine Ahnungslosigkeit raus.
Witzig, von Ahnungslosigkeit, ich glaube, du hast nämlich das Gleiche aufgeschrieben. Den unfassbar schlimmen Auftritt von Jimmy Snuka und Roddy Piper. Ja.
Ich habe den Rumble ja gestern erst gesehen, ne? Und als Snuka reinkam, dachte ich mir so, ah, mörderisch gute Unterhaltung. Und als dann Piper kam, hi, der Witzka.
Ja, also das Uiuiui. War, das sah schon wirklich sehr, 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 sehr schlecht aus.
Oh ja.
Ja, die waren da auch. Ich habe hier nur geschrieben, Piper und Snuka Fan ab jeglicher Form.
Yo.
Beide natürlich hier schon sehr alt und obendrein auch noch von Krankheiten und Verletzungen gebeutelt. Also, es war natürlich so ein schöner Rückbezug auf deren Fehde, aber nee, nicht so wirklich.
Ja. Zenit überschritten.
So. Nächster Punkt.
Meiner ist 2-11.
Meiner auch.
2-11? Bei mir ist erst 2-12 wieder.
Okay.
Okay.
Weil 2-11, da hatte ich schon ein Problem, weil sie gesagt haben, oh, das ist jetzt hier der größte Rumble, bis natürlich das wahre Prime-Event in Saudi-Arabien kam, mit 40 Leuten. Und ich fand schon die Idee kacke, weil never touch a running system. So, der Rumble, 30 Leute, das war immer gut. Und dann hat noch Del Rio gewonnen. So, ja, sagt wieder Olaf hier, talentiert, bla bla bla. Trotzdem, ich fand Del Rio immer kacke.
Der und, war damals hot. Da kannst du sagen,
wenn du auf den stehst, kannst du. Das ist ja deine Sache.
Ach, jetzt. Ja, eher der als dich hier, ne?
Ja. Chris 2022. Del Rio war hot. Okay.
Der war, zu dem Zeitpunkt war der ein ganz heißes Eisen, was die WWE da im Feuer hatte.
Das stimmt natürlich, ich muss trotzdem sagen, ich finde, dass der Rumble unfassbar langweilig war. Der war super gezogen, dann hast du noch am Ende diesen Santino Marella-Spot, der sich auch irgendwann tot erzählt hat. Also ich glaube, das, was den meisten Leuten im Gedächtnis geblieben ist, war das Comeback von Kevin Nash, oder?
Also ich habe es halt komplett vergessen.
Ich kann mich auch noch dran erinnern. Ich habe auch hier geschrieben, gab es nicht da so eine lange Dominanzphase von dem New Nexus damals mit CM Punk, der
war das in dem
der seine ich meine, der war in dem Rumble.
Aber die lange Dominanzphase, die war gut.
Ach, jetzt nur weil CM Punk da war.
Nee, das fand ich schon passend auch mit dem schon gut. Nee, ich fand die andere lange Phase von Punk besser, wo er die Promo gehalten hat mit Beth Phoenix und so. Wo auch der Great Khali rauskam. Das stimmt. Ja, also im New Nexus, das war ein bisschen komisch mit dem Bootleg Batista und so.
Ja. Genau das. Es gab auch noch irgendwo, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, weil ich habe es mir noch ins Gedächtnis zurückgerufen. Es gab auch eine Rumble, wo wir doch diese legendäre Konfrontation mit The Core und dem New Nexus gehabt haben. War das auch hier? Ich weiß gar nicht, ob es auch hier gewesen ist. Aber,
das weiß ich nicht.
Ganz
der Chor mit Ezekiel Jackson.
Ja, hallo.
Ach toll, Legende.
So, ich habe 2012, habe ich was?
Mhm. Habe ich auch, aber ich auch. Also ich habe 2012 nur aufgeschrieben, vielleicht habt ihr was Besseres. Das ist der Rumble, den ich immer vergesse, weil ich kann mich nie daran erinnern, dass Sheamus einen Rumble gewonnen hat. Ja. Da habe ich null Erinnerung dran.
Ja, so geht's wahrscheinlich sehr vielen Leuten, denn er hatte ja auch nicht wirklich ein großes Match dann bei Mania. ich habe da bei 2012 stehen Sheamus statt Jericho. Das habe ich damals für einen Riesenfehler gehalten und halte es immer noch für einen Riesenfehler. Ich meine, Sheamus konntest du auch so gegen Bryan stellen und sie hatten ja wirklich nicht viel vor da mit diesem kurzen Match, was sie da gemacht haben. Wie viele Sekunden waren es? 8, wenn es hochkommt, oder? Bei Mania ja, im Opener. Vollkommen dann
90. 13? Ich habe 13.
Vielleicht waren es auch 13. Egal, sollte man vergessen, weil das war einfach nur eine Frechheit in sämtliche Richtungen, was WWE da abgezogen hat. Und Jericho, frisch zurückgekehrt, man hatte vor, das Programm gegen CM Punk zu starten, musste sie gegeneinander bringen, ja. Und das hätte einfach alles gepasst. Jericho kommt zurück, gewinnt den Rumble. Er bezeichnet sich selbst als best in the world, ja, und tritt gegen CM Punk an, der das auch von sich behauptet, der Champion ist. Das hätte sich alles so von selbst geschrieben. Nee, sie verkacken das. Jericho muss dann irgendwie persönlich werden, dann mit hier, dein Vater hat getrunken und da war schon schneller die Luft raus, als die Feder angefangen hatte bei den beiden. Da haben sie so viel Potenzial vergeigt und das hätte so viel größer einfach sein können bei WrestleMania, dieses Match.
Also ich mochte die Fehler.
Und das hätte viel, viel besser klappen können, wenn Jericho einfach den Rumble gewonnen hätte und sie Sheamus dann halt so in dieses paar sekündige Match gegen Bryan geschmissen hätten.
Bleib immer noch bei, ich mochte die Fehler.
Ach jetzt, ja, weil CM Punk dabei war, du Fanboy.
Nee, das war auch unterhaltsam.
Das war keine gute Fehler,
echt. Olaf, Sache, sprich mal ein Machtwort.
Ich fand die Fehde auch
so, okay. Ich fand die,
die hat ein bisschen gebraucht, Alter, aber die wurde hinterher besser.
Wo CM Punk so getan hat, als wäre er betrunken und unter diesen Test machen soll bei Raw.
Wo Jericho also, auf dem Alkohol ausrutscht.
Ja, wir sind wieder bei mächtig cringe angelangt hier.
Ach. Man muss aber mal dazu sagen, dass der Rumble 2012, der war auch extrem schwach besetzt. Ja. Ne? Also das ist auch echt ein Problem. Und das sieht man auch, wenn man sich so nicht nur die Surprise-Entrances anschaut. Unter anderem, gut, Mick Foley, ne, kann man ja machen. Aber Hacksaw Jim Duggan war noch mit dabei und der Road Dogg war noch mit dabei. Und alle drei Kommentatoren sind
ins
Match eingestiegen. Karma war dabei, also ne, nicht Karma Mustafa, also nicht der Godfather, sondern Karma, ne, die Wrestlerin. Kann man auch mal machen, aber ansonsten war da noch echt nicht viel und es war sogar Ricardo Rodriguez war auch mit im Ring. Also so dünn war das Ding hier besetzt.
Stimmt, kann man mal machen. Nee, aber das ist, stimmt. Ich war mir nicht mehr sicher, weil ich wusste, es gab einen Rumble, wo alle Commentator dazu gekommen sind, aber ich war mir nicht mehr sicher, welcher es war, aber stimmt, es war der hier und das fand ich unfassbar schrecklich.
Ich habe was vergessen auf meiner Liste, tatsächlich, Olaf, wo du gerade Godfather sagtest. Rumble 2002, dieser ewige Entrance von ihm. Kannst du dich daran erinnern?
Dunkel?
Es war quasi sein Comeback. Also ganz großes Comeback nach, keine Ahnung, einem halben Jahr oder so Abwesenheit. Und er kam halt wieder mit seinen Hosts raus. Und er ist immer wieder zurückgegangen und hat noch mehr Hosts geholt.
Ach, das geht sogar nicht.
Und das hat ewig gedauert. Und die Kamera ist halt die meiste Zeit drauf geblieben und es wurden halt Eliminations verpasst. Ich glaube, unter anderem die Peacock man nicht sehen, wie er rausgeflogen ist. Weil einfach nur dieser Gag in die Länge gezogen wurde, wie der Godfather noch mehr Nutten von hinten holt.
Oh Gott. Ja, wieso auch nicht?
Ja. Man kann nie genügend Nutten haben, ne?
Der Godfather war doch auch, der ist doch auch noch mal zurückgekommen im Rumble, war es nicht? 2013,
wo
er einfach nur rein und wieder raus? Jo. Okay.
Ja. Nach 5 Sekunden übrigens.
Ja, genau. Damit haben wir den 2012er, den 2013er gleich mit. Oder hat jemand noch was für 2013?
Einfach nur, dass John Cena gewonnen hat, fand ich doof. Das hat mich extrem genervt.
Ja, vor allem, weil man es auch wusste, ne?
Ja, ja. Das ist sowieso so das Problem, dass hier, fand ich, ab 2013 fingen diese Jahre an, wo du gesagt hast, okay, Leute, jetzt die nächsten Rumble waren unfassbar vorhersehbar. Und das war irgendwie das war so ein Problem, was ich da hatte zu der Zeit. Ja. Wenn wir jetzt besonders zu 2014 kommen.
Obwohl, war das so vor, ja gut, in dem Sinne, wie sie es präsentiert hatten mit Batista, war es vorhersehbar, aber eigentlich ist mir der am negativsten Erinnerung geblieben, der 2014er, weil die Fans einfach so, ja, ich sag's jetzt einfach, weil die Fans so gefickt wurden. Sorry. Jeder hat gehofft, Brian kommt in den Rumble und gewinnt das Ding. Oder er hat wenigstens einen riesen Auftritt oder sowas. Aber nein, es gab wirklich nur dieses Opener-Match. Nee, was heißt Opener-Match? Aber vorher auf der Card da gegen Wyatt. Und das hat einfach nicht gereicht. Alle wollten Brian gewinnen sehen und wie er WrestleMania headlined. Und WWE wollte einem unbedingt Batista reinwürgen, den ich sehr mag. Ne? Ich schätze Batista unglaublich. Aber das war einfach eine komplette Frechheit. Und mir tut bis heute Rey Mysterio leid, der da mit der Nummer 30 rauskam und die Fans merken, okay, die schicken uns einfach nicht den Brian raus, den wir sehen wollen, und buhen Rey Mysterio nach Strich und Faden aus. Oder vielmehr, sie haben ja einfach alles hinterher ausgebuht. Auch Batista mir leid.
Genau, Batista haben sie auch ausgebuht und Roman Reigns haben sie aber bejubelt, weil sie unbedingt nicht Batista haben.
Das ist nämlich das Schöne, weil da kommen wir dann in den nächsten Rumbles zu, in den nächsten 4 oder so. Das ist das Unfassbare dabei. Ja, es ist halt, wie Chris gesagt hat, also auch Rey Mysterio ausgebuht. Aber sollen wir dann über das riesige Moped 2015 sprechen? Weil das finde ich am krassesten.
Ja, klar. Ich bin da Roman Reigns mit einem Mega-Push am Ende gegen Big Show und Kane. Und dann macht The Rock den Save und rettet seinen Kollegen hier. Und alle werden ausgebuht?
Ja, alle werden ausgebuht. Also, aber auch generell dieser Rumble. Ne? Also, man muss ja mal sagen, da war dann ja auch dieses Authority-Ding. Kane und wer war das gerade gesagt? Big Show? Nee. Wer war denn der andere? Kane?
Big Show war's.
Ja, wo dann Kane und Big Show dann den Ring aufräumen, ne? Und dann die Leute so wirklich einen nach dem anderen aus dem Ring schmeißen. Du bist so, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht, das machen sie nicht, das glaube ich nicht.
Herzlich willkommen zurück im Jahr 2000. Ja.
Es ist ja wirklich so, wenn du dir auch bei Wiki mal so die hier die Notizen dazu durchliest, so Ryback eliminiert von Big Show und Kane, Jack Swagger eliminiert von Big Show. Dann Dean Ambrose eliminiert von Big Show.
Aber die wurden
ja
alle wirklich wie so ein Sack Kartoffeln über Top Rope geschmissen.
Ja, genau so war es.
Das war ganz, ganz schlimm. Und Daniel Roman auch noch.
Ach, Bray Wyatt übrigens auch.
Genau, Bray Wyatt auch, wo alle gesagt haben: so, okay, gibt uns irgendwas, worauf wir Bock haben, ne? Und dann war ja, glaube ich, wirklich der große Finalspot, war dann ja, dass Roman Big Show und Kane rausschmeißt. Und also, da stelle ich mir wirklich vor, dass dann Vince McMahon steht und sagt so: Leute, war schon geil jetzt, oder? Also, der Roman, wie der jetzt die beiden Dicken nach Hause geworfen hat, die hier alle eliminiert haben und die Crowd komplett am Ausrasten. Also, es war fantastisch, weil da wurde geboot bis zum geht nicht mehr, ne? Und dann wirklich, stell ich mir vor, wie sie da saßen, so vor so einem großen roten Knopf und dann so, bums, schick den Rock raus. Und dann,
und dann, wer weiß, ob das überhaupt der echte Rock war oder ob die nicht einfach irgendwie so einen Cyborg haben für absolute Notfälle, der sich dann aktiviert, dass er zum Ring kommt.
Und dann kommt, wir dürfen nicht vergessen, wir hatten auch noch Rusev zu dem Zeitpunkt, der war ja dann auch noch mit dabei und hat ja dann noch hinterrücks, nachdem hier die Großen abgefertigt worden sind, hat ja dann auch noch Roman Reigns
attackiert. Stimmt, das war ja wieder dieser Spot mit dem, oh, ich wurde eliminiert, Spaß, ich wurde gar nicht eliminiert oder sowas. Wo dann auf einmal alle waren, ja, der Rusev, der ist uns eigentlich egal, aber ey, Rusev, bitte gewinn das. Also, was ja auch dieses Hin und Her war, und dann so, ja, nee, wir waren immer für Rusev. Also, wurde dann also alle außer Reigns. Und das Schöne ist, dann kommt The Rock raus und Leute so, ey, cool, ja, The Rock. 3 Sekunden später, trotzdem Roman Reigns, wir hassen dich. Und ob da jetzt auch The Rock steht, ihr seid uns alle egal. Und man muss aber auch sagen, auch dieses legendäre Bild, ne? Also, guck dir einfach mal da einen Roman Reigns an und guck dir mal jetzt einen Roman Reigns an. Also, so von der Ausschau denkst du, da steht halt so ein Kind, ne? Also, so richtig, da ist gar nichts, der geht komplett unter neben The Rock, da ist nicht diese krasse Ausstrahlung. Und ja, das war richtig kacke. Und das Schöne war ja auch, dass so, ich lieb ja so ein bisschen diese Anarchie. Und wenn dann die Fans sagen, so, wir machen jetzt einfach alles kaputt. Und dann kam ja auch auf Hashtag Cancel the Network, wo dann ja auch die Seite zusammengebrochen ist, weil ja die Leute auch so ein bisschen übertreiben manchmal, ne? Aber auch schon ganz witzig. Und hier dieses Cancel the Network ist getrendet. Und dann dachte ich, okay, Raw wird komplett eskalieren. Und dann war es ja diese Raw-Ausgabe, die ausgefallen ist wegen des Schneesturms. Und ich habe gedacht, ach Mann, ich wollte doch jetzt, dass er die Arena auseinandernimmt. Und dann wurde uns quasi einfach nochmal gezeigt, Leute, gestern hat der Roman gewonnen. Das war, ach, das war so
Wetter hat er auch keinen Bock drauf. Nee. Aber wo du gerade sagtest, dieses Bild, guckt man sich den Roman mal an. Guck dir mal The Rock an, wie der schaut, der ist halt richtig sauer. Der hat ja nur auch ein kleines bisschen Ahnung von dem Business. Und ich glaube, der wusste ganz genau in diesem Moment, Leute, was habt ihr hier mit meinem Cousin da getan? Ne? Ihr habt das richtig in den Sand gesetzt. Ihr habt dem auf jahrelang geschadet. Und so war es dann ja schlussendlich auch. Ne? Ich meine, Roman Reigns war halt auch vor seinem Heel-Turn ein Topstar, ohne Frage. Aber das hat ihm halt über Jahre angelastet immer noch. Und ich möchte mal eben noch erwähnen, wo wir jetzt nur über Reigns sprechen, genauso eine Dreckigkeit war es mal wieder mit Daniel Bryan in diesem Match, dass er einfach so nebenher irgendwie eliminiert wurde. Kein großer Spot, nichts.
Gibt es da nicht auch diese komische Geschichte, dass dann Daniel Bryan eliminiert wird und danach kommt dann Goldust raus und steht irgendwie so Broken Dreams oder sowas auf dem
Titantron? Ja, ne? Absolut, genau das.
Ja. Ach Mann, ey.
Das Shattered ist, Dreams.
Shattered Dreams, genau.
Ja. Das war doch auch dabei, da war er ja noch gar nicht so lange wieder da, Brian, ne? Da, nach seinem Comeback. Und die Leute dachten, geil, jetzt gewinnt er das. Die wissen, wir sind alle heiß auf den, der hatte keinen richtigen Title Run, der gewinnt das Ding. Wir wollen den bei WrestleMania wiedersehen.
Ja, und Roman Reigns ist ja dann auch eine Personalie gewesen, die hat uns dann auch beim nächsten Royal Rumble begleitet. Der 2016er, wo ja Roman als Champion seinen Gürtel hier aufs Spiel gesetzt hat. Musste, so in dem Sinn. Und als Nummer 1 gestartet ist.
Ja, also da haben sie sich die Fanstimmung einfach gesagt, das ist das Motto der Show und wir machen alle gegen Reigns im Rumble. Und das war ja auch so ein Problem. Ich glaube, auch da dann wieder die Final Four, außer natürlich dem großen Comeback von Triple H, waren dann ja auch Bray Wyatt und Dean Ambrose. Und was ich damals schon kacke fand, dann kam halt Triple H raus und alle waren so, oh, geil, Triple H, und dann schmeißt er Roman raus als Letzten, alle sind so geil, geil, geil. Aber du wusstest schon damals, man freut sich jetzt quasi nur, weil Roman nicht verteidigt hat, aber es hat ja in dieser Sekunde bedeutet, yo, wir kriegen dann Roman gegen Triple H bei Mania.
Ja,
also,
du hast das sehr gut zusammen.
Ja. Also das war ja kompletter Müll, weil erst war es so, ja, geil, Roman hat nicht gewonnen, oh, scheiße.
Ja, genau das war es bei mir damals auch. Was ich aber sehr witzig fand, ich kann mir echt vorstellen, dass da jemand dachte, es war doch auch diese Storyline, wo Roman dann erstmal verletzt raus musste, ne?
Von der League of Nations.
Ja, genau, er wurde von der League of Nations zerstört und musste dann raus und sie haben ihn ja dann nicht mal irgendwie so ja, das ist jetzt so schwerwiegende Verletzung, er muss raus, dass er da mit einer Trage abtransportiert wurde oder so. Nein, Roman läuft selbst, weil er ist stärker als alle anderen, aber er ist trotzdem eigentlich tot, ne? Aber dann kommt die Jesus-Wiederauferstehung und er ist dann doch wieder da. Ich fand das alles ganz, ganz schwierig, wie das gebuckt war. Vor allem konntest du es ja halt auch 10 Meilen gegen den Wind riechen, einfach, dass er wiederkommt.
Absolut.
Ja. Und auch das Finish, wo dann ja, dann schmeißt der Triple H Roman raus und dann bleibt ja noch Dean Ambrose übrig. Und dann hat man ja noch so die Hoffnung, vielleicht wird's ja Dean Ambrose. Ne, vergess es, natürlich wird's Triple H.
Ach stimmt, Roman war gar nicht der, stimmt, Ambrose war der Letzte, ne?
Ambrose war der Letzte, ja. Genau, das wollte ich gerade auch noch mal hervorheben. Ne? Aber ich kann mich auch noch erinnern, wo ich das war ja schon, das war quasi auf dem Weg zu Headlock. Da habe ich, glaube ich, schon so mit dem Gedanken gespielt, was man mit Headlock machen könnte. Und
hättest du den Hate mitgenommen?
Ich habe den geballten Hass mitgenommen. Und ich weiß noch, wie frustriert ich auch gewesen bin. Ich habe gesagt, komm jetzt, vielleicht wird es ja doch Dean Ambrose. Und nee.
Nix.
No chance, es ist natürlich Triple H.
No chance in hell.
Ja, und wenn wir dann ins Jahr 2017 schauen, da gab's ja Headlock auch schon. Und ich weiß noch, wie gehypt wir damals alle auf diesen Star-Stacked Rumble gewesen sind mit dem Undertaker, mit Roman Reigns, mit Goldberg, mit Lesnar, mit Orton und so weiter und so fort, Bray Wyatt und so weiter. Und also ich habe mir hier als Negativpunkt aufgeschrieben, den Undertaker. Weil der Undertaker damals in einer absolut desolaten Form gewesen ist und er doch da erst vor kurzem eine Hüft-OP gehabt hat und der sich ja kaum bewegen konnte. Und das ist so dieser, wirklich der Punkt gewesen, wo man gemerkt hat, oh, Undertaker, das sieht nicht gut aus. Und das hat sich dann auch die nächsten Jahre durchgezogen. Und ich weiß noch, wie gehypt wir gewesen sind und wie enttäuscht wir dann auch von ja, diesem Auftritt und von dem Rumble an sich gewesen sind, weil das so einen bitteren Nachgeschmack gehabt hat.
Ja, also generell weiß ich noch, dass ich irgendwie gehypt war. Weil man muss ja auch sagen, die haben den Rumble extrem gut verkauft, ne? Also dachte ich, da passiert Gott weiß was. Aber letztendlich ging ja gefühlt der ganze Rumble nur darum, ja, irgendwann kommen Lesnar, Goldberg und Taker rein. Und dann war es so, ja, wann kommen sie denn? Und es fing, glaube ich, an bei 26, dann kam Lesnar, 28 Goldberg, 29 Taker. Und also man hat den ganzen Rumble dann so geguckt für diese 10 Minuten, die irgendwie dabei waren. Und dann auch da Randy Orton gewonnen. Da war ja auch so, ja, aber warum denn? Also ja, auch hier wieder schön, dass Roman Reigns nicht gewonnen hat, aber genau. Warum denn jetzt? Also ich weiß noch, dass ich von dem Rumble unfassbar enttäuscht war.
Ja, ich auch. Auf jeden Fall. Ich habe hier aber was Lustiges noch stehen zum 2017er Rumble. Erinnert ihr euch noch, dass das so ein riesen Bühnenaufbau war mit einem ewig langen Weg ja, zum Ring?
War das, von dir hingefahren wurde?
Ja, genau. Und die ganzen dicken Big Men, ja, das hat zu lang gedauert, bis die im Ring waren. Bis dann die 90 Sekunden abgelaufen waren. Deshalb haben sie die immer in so einem Wägelchen dann dahin gefahren. Da gibt's wunderschöne Bilder, wie Big Show auf so einem Wagen steht. Und beim Undertaker hatten sie es dann ja so gelöst, dass er sich quasi direkt in den Ring teleportiert. Weil es einfach alles sonst viel zu lange gedauert hätte mit den Opis und Big Man da. Finde ich persönlich wunderschön, aber ich glaube, es ist trotzdem ein Rumble-Fail und sollte deshalb erwähnt werden.
Ja, das stimmt.
Ja, ja, ja. Ja, und jetzt, wenn wir dann Richtung 2018 springen, da haben wir dann auch schon 2 Rumble-Matches. Da gab es ja das Rumble-Match der Damen und der Herren natürlich auch. Aber ich glaube, Chris hat erstmal noch was zu den Herren.
Ja, ich habe zu den Damen gar nichts aufgeschrieben. Obwohl war Nia Jax wahrscheinlich drin. Dann war das auch ein Fail. Aber ansonsten beim Männer-Rumble, erinnert ihr euch noch an das grandiose Comeback von Dolph Ziggler nach gefühlt 2 Wochen Abwesenheit? Das war einfach kompletter Bullshit, hat null Sinn ergeben. Es gab da ja, wurde ja so ein bisschen mit den Gerüchten gespielt, hier Vertrag läuft aus und so, wie es immer bei Ziggler ist. Und er war dann ja sogar US-Champion und hat den Titel dann abgegeben und hat gesagt so, hey, ich verschwinde hier. Und der Titel war vakantiert. Es gab einen neuen Champion und alles, und weil Ziggler anscheinend nicht zurückkommt. Dann ist Ziggler aber, wie gesagt, so gefühlt direkt wieder beim Rumble da, reißt da halt auch nix Und diese ganze Story von wegen, er war weg und ist jetzt ganz plötzlich doch wieder da, dass er irgendwie ist jetzt geht's um den wahren US-Champion oder was auch immer, wurde nie wieder aufgegriffen. Es war einfach kompletter Nonsens.
Oh Mann,
der war ja schön. Und es ist halt Dolph Ziggler, den kann ich eh nicht mehr sehen.
Der kam ja sogar als Nummer 30 raus, ne?
Ja, ja. Ach Gott, das war eine Riesenenttäuschung.
Ja, schwierig. Aber, also ich weiß noch, dass ich den Rumble sogar eigentlich super gerne mochte, fällt mir gerade mal ein. Ich hatte damit echt viel Spaß.
Der war auch gut, ja, aber die 30, boah.
Ja, ja, das war nix. Also, nee. Das stimmt. Aber auch hier wieder, also klar, man hat sich über Nakamura gefreut, aber es war auch bei ganz vielen, Hauptsache Reigns gewinnt wieder nicht. Also irgendwie so 5 Jahre wurde dann der Rumble von Roman Reigns dominiert. Das war auch ganz schwierig. Und was ich noch weiß, Headlock fällt zum einen mein unfassbar kompliziertes Trinkspiel. Auf der anderen Seite, das Trinkspiel fällt nicht bei Crispin, ist einfach, es wird immer getrunken, Punkt, fertig. Das ist einfacher.
Ich habe ja auf jeden Fall schon einen Eimer mit diesen kurzen von Behrensen stehen.
Also, da einfach ein Kotzeimer.
Wie das denn, wenn er leer ist?
Ja, eben.
Also, das ist auf jeden Fall ein Fail, dass das zu kompliziert war. Aber ich weiß auch noch, wie unfassbar, also unfassbar, ne? Ich mit David über den Frauenrumble diskutiert habe, der war halt scheiße, ne? Und.
Nee.
Ich. Doch. Und ich weiß noch, wie ich mit David darüber diskutiert habe, dass er meinte, okay, na, der war nicht scheiße, aber der war nicht, also der Männer-Rumble war schon sehr gut, der Frauen-Rumble war schlechter, ne? So, will man nicht übertreiben. Und ich weiß noch, wie ich mit David darüber diskutiert habe und dann auch so ein bisschen paar Gags-mäßig, so wie heutzutage Headlock, der Mobbing-Podcast, und wie David irgendwann richtig angefressen war. Also irgendwann so nach dem Podcast. Das weiß ich noch, das werde ich niemals vergessen.
Hattest du da nicht aus Spaß gesagt, ach, du hast doch keine Ahnung? Und da war
ja,
so,
ja, genau. Ja.
Da wart ihr beiden Kindsköpfe auf einmal richtige Hitzköpfe. Ne?
Ja, das sind einfach Sachen, die heutzutage in Neuholzbad die ganze Zeit fallen. Ja. Nee, aber der Männer-Rumble war schon besser.
Ja, natürlich war der besser, aber ich fand den Frauen-Rumble damals echt unterhaltsam. Auch mit, da fand ich, hat es auch gepasst, die ganzen Legenden da zurückzuholen.
Das stimmt.
Das war jetzt, matchtechnisch war es nicht geil, aber ich fand das ganze Konstrukt super unterhaltsam.
Aber war trotzdem teilweise extrem botchy.
Ja, natürlich. Wenn du auch eine Michelle McCool und sowas dann herumspringen hast, geht's ja nicht anders.
Ja.
Ja. Haben wir was für 2019 sind wir jetzt, ne?
Boah, an 2019 habe ich fast keine Erinnerung.
Ich habe nur noch den Greatest Royal Rumble hier.
Okay, genau, 2018. Ja, der stimmt, 2018 haben wir noch. Ja. Den habe ich auch, aber das ist so als Gesamtpaket. Einfach komplett furchtbar.
Ich hab hier. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Dieser komische Sumo-Typ, der auf einmal rauskam?
Stimmt, ja, ja.
Wo niemand wusste, wer das ist.
Das ist doch Yokozuna.
Es wusste niemand, wer das ist. Und dann irgendwann kam raus, hier, der Prinz wollte Yokozuna haben, der, wie wir alle wissen, ein paar Meter tiefer sein Dasein fristet. Und dann dachten sie, okay, irgendwie befriedigen diesen Prinz und holen einfach einen Typen, der auch aussieht wie ein japanischer Sumo-Wrestler und lassen den rauskommen. Und es war einfach so komplett absurd. Sowohl der Moment, als der rauskam und niemand was mit ihm anzufangen wusste, als auch dann die Story, warum der da rausgeschickt wurde. Es zwar ein Fail, aber für mich persönlich ein echtes Highlight.
Ja, geht so.
Ja, aber sich drüber kaputt lachen, dass Daniel Pewter einfach mal verprügelt wird, ne?
Der hat's halt verdient. Ganz einfach. Ich weiß, dass wir vom 2019er Damen-Rumble waren wir damals sehr angetan, das weiß ich noch. Das war die Story mit
Becky Lynch.
Mit Becky Lynch. Mhm. Genau, das war richtig gut. Ich erinnere mich aber auch, war das die Sache, wo Hornswoggle unterm Ring gesessen hat und Selina Vega da rausgeschubbt hat? Ich meine, das hatten wir da auch in dem Damen-Rumble. Und beim Herren-Rumble muss ich sagen, da habe ich.
War das nicht das, wo R-Truth dann von Nia Jax verprügelt wurde?
Ich wollte gerade sagen.
Das war nicht richtig scheiße.
Aber da hat auch Nia Jax den AKO kassiert.
Das war schön.
Aber das war dann auch so ein Problem, was sich ja so ein bisschen durchgezogen hat. Vielleicht auch gewisse Erwartungshaltung, aber für mich, also die Nummer 30, die muss nochmal knallen.
Ja.
Also, da muss nochmal irgendwas passieren. Und dann hattest du so die letzten Jahre, dann hattest du immer so, ja, oh, hier kommt Dolph Ziggler raus. Ah, okay, cool. Oh, da kommt Natus und Nia Jax raus. Also das ist dann so ein bisschen, also die Nummer 30, da muss nochmal so, ne? Und das haben sie da irgendwie nicht geschafft. Das fand ich dann auch immer enttäuschend.
Ja, aber das ist doch allgemein auch ein Problem, gerade jetzt bei dem Rumble, finde ich, der jetzt ansteht. Was haben wir denn für große Namen, die im Match sind? Also, ich bin da echt schockiert, wer überhaupt als Gewinner in Frage kommen könnte.
Das wird die Frage sein, aber es fehlen ja auch noch sehr, sehr viele.
Aber das ist gut. Ich bin gestern Abend tatsächlich noch mal auf der Webseite das Roster durchgegangen, weil ich immer dachte, ich habe doch Leute vergessen mit gewissem Format für einen Rumble-Sieg. Aber nee, es gibt einfach kaum welche. Finde ich ganz schlimm.
So ist es halt. Sollen wir den Sprung zu 2020
machen wir wagen? 2020.
So, Kai, was hast du denn da 2020?
An Fels ist mir da gerade irgendwie nichts wirklich hängen geblieben. Wo ich sage, außer ich habe jetzt irgendwas Krasses übersehen. Also, ich muss sagen,
das war auch ein sehr guter Männer-Rumble.
Den Männer-Rumble wollte ich gerade sagen, den mochte ich eigentlich ganz gern. Also, da viele Sachen, Keith Lee war stark, ne, Drew McIntyre. Also, gut, wir wollen ja über positive Sachen reden. Edge natürlich. Wir wollen über schlechte Sachen reden. Habt ihr da was?
Beth Phoenix war dabei und hat sich da ganz fies verletzt.
Ah,
also, das war die Sache
an dem Ringpfosten. War das die Platzwunde?
Genau.
Stimmt.
Wir haben Santina Marella wieder gesehen.
Oh Gott!
Charlotte Flair hat gewonnen. Also generell schon.
Ja, Charlotte Flair hat gewonnen. Meine Güte, das war ja richtig scheiß.
Und wir haben eigentlich noch einen Punkt, den werfe ich Kai hier einfach mal so hin, weil wir hatten auch den Moment, wo Otis Mandy Rose rettet. Das war ja damals dein Hero.
Ja.
Ne? Weißt du noch, wo Mandy Rose auf Otis gesurft ist?
Oh Mann, ja, als Otis noch einer von uns war. Als er noch Mensch geblieben ist, ja, das war. Auch da muss man sagen, klar, keine besondere Storyline, aber die auch der Pandemie zum Opfer gefallen, ne? Weil ich glaube immer noch, dass da ein bisschen das Otis, Mandy Rose Ding, das hätte bei Mania schon seinen dummen, bekloppten, großen Pop bekommen. Und dann wäre es auch gut gewesen. Aber stattdessen haben sie unseren Otis an der Wand gefahren. Jetzt ist er Raw Tag Team Champion. Cool, Alter. So. Ich kann sich auch nichts von kaufen.
Ich muss aber sagen, Alpha Academy hat sich irgendwie ein bisschen gemacht.
Ich find's ganz süß, dass sie so lange schon befreundet sind. Ich wusste das gar nicht. Also ich wusste, dass die mal zusammen trainieren. Aber auch dann den Post von Chad Gable, das fand ich super lovely.
Sowas habe ich natürlich nicht gesehen, weil ich nicht so ein Social-Media-Hure bin wie du. Aber ich finde, Alpha Academy funktioniert mittlerweile als Team. Also ja. Anfangs fand ich's auch ganz schwierig und ziemlich blöd, dass dafür der gute Otis geopfert wurde, aber Alpha Academy ist schon okay. Gibt's oder gab's viel schlimmere Tag-Teams?
Das ist richtig. Kommen wir zum letzten Rumble. So, haben wir da was? Kai, hast du was?
Der ist komplett irgendwo in der Schublade, die ich auch nicht mehr aufmache. Den habe ich einmal geguckt, da wurde auch emotional gar nichts getriggert, wo sie da vor dem Bildschirm gecatcht haben. Das Einzige, was ich schade finde, ist, also ich mag ja diese Surprise-Spots, ne? Und klar, da kommt Kalito raus, den man ja auch irgendwie so auf so eine komische Art und Weise immer mag und sagt so, ach, ist doch cool, wenn der mal im Rumble auftaucht, aber ne, es taucht dann vor Bildschirm auf.
Ja, ich glaube, da können wir uns einig sein, dass der Fail beim letzten Royal Rumble ganz einfach die Pandemie war, oder?
Ja.
Ich habe noch was, zumindest für den Damen-Rumble. Wisst ihr noch, dass da der 24/7-Belt ausgefochten worden ist? Ganz kurz zwischendurch mit Alicia Fox, die dann da Champion geworden ist. Ne? Die hat R-Truth gepinnt und wurde dann später nochmal gepinnt. Ja, das hatten wir da zum Beispiel.
Oh tja, man.
Ja, muss man aber noch hier erwähnt haben. Und damit sind wir dann auch jetzt eigentlich schon durch hier mit unserer wunderbaren Liste, beziehungsweise unserer kleinen Diskussion hier. Aber ich muss sagen, mir hat das echt Spaß gemacht, auch mal so über die Fails zu quatschen.
Ich habe jetzt eine Frage, die mir so auch generell jetzt so in den Kopf gekommen ist, ne? Jetzt mal, klar, jetzt dieses Alter nochmal mal herausgenommen, weil klar habe ich zwei Sechser Rumbles anders gesehen als ihr, weil ich da einfach 10 oder 11 war, ne? Aber wenn ich mir jetzt auch gerade diese Rumbles angucke, so ab, lass mal so 2011 sein. Ich finde, die sind generell auch objektiv schlechter als andere Rumbles, ne? Also nicht alle natürlich. Aber ich frage mich auch, ist irgendwann unsere Erwartung, also unsere Erwartung als Zuschauer so krass geworden, dass wir sagen, dass es ist schwerer, uns zufriedenzustellen? Also, weil wir haben ja trotzdem gesagt, so, ach, der 18er Rumble, der hat Spaß gemacht, das hat Spaß gemacht, der 20er Rumble. Aber bei vielen haben wir ja auch schon uns beschwert und sagen, das war kacke, das war vorhersehbar. Obwohl halt auch, wie gesagt, diese 5 Jahre Roman Reigns da drin waren. Aber, ja. Also, ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem, oder?
Also, ich würde gar nicht mal sagen, dass ich so schwer zufriedenzustellen bin. Ich hätte es halt gern, dass es nicht komplett vorhersehbar gebuckt ist. Und dass halt mehrere glaubwürdige Contender im Match sind. Ansonsten Ja, genau. Und ansonsten lasse ich mich gerne überraschen. Wie ist das Match geführt? Was sind für Überraschungen da? Was sind für Comedy-Segmente drin? Go ich mit dem Flow, sag ich mal. Aber wenn halt nur Quatsch ist oder halt einfach nur 2 Leute im Match sind, die man vielleicht irgendwie als möglichen Sieger ansehen könnte, dann ja, ist da halt die Luft raus. Ne? Ich freue mich auf den Rumble jetzt, weil es einfach ein Rumble-Match ist. Aber also, ich glaube tatsächlich, das wird schlimm.
Ich glaube, was wichtig für einen Rumble ist, ist, dass du einen roten Faden, dass du eine Geschichte hast. Die besten Rumbles sind immer die, wo durch ein oder mehrere Teilnehmer eine gute Geschichte erzählt worden ist. Ich meine jetzt nicht Austin und McMahon, sondern ich meine sowas wie Lesnar zum Beispiel bei dem Rumble 2020. Ich meine sowas wie Becky Lynch oder wie, wer weiß, zurück in Ric Flair von mir aus auch oder ganz viele andere Beispiele. Ich glaube, wenn du so eine prägende Figur hast oder eine prägende Storyline, die gut funktioniert, die emotionalisiert und die du durchziehst, dann ist der Rumble richtig geil. Wenn du das dann eben noch würzt mit kleineren Geschichten, weil ich finde, davon lebt genau. Der Rumble ganz extrem. Du brauchst viele kleine Geschichten, die du aufbauen kannst. Ein Rumble wird dann langweilig, wenn du einfach nur Leute hineinwirfst, die keine Story miteinander haben. Wenn du aber schaffst, diese Geschichten miteinander zu verweben und dann noch eine große, übergeordnete Story mit einzubauen, dann wird's richtig geil. Und das unterscheidet dann die vielleicht guten oder durchschnittlichen Rumbles von den richtig geilen Rumbles, wie zum Beispiel die 2020er. Also den, ich weiß noch, wie geil der einfach gewesen ist, sich den anzuschauen. Genauso wie geflasht wir damals auch von der Story mit Becky zum Beispiel gewesen sind. Und das zeigt ja auch, dass WWE das eigentlich noch kann. Das ist nicht so lange her alles, dass man da die guten Geschichten erzählt hat. Ob das jetzt dieses Jahr klappt, zweifle ich ein bisschen dran, wenn ich ehrlich bin. Aber gerade bei den Männern bin ich gespannt drauf, was man da eben auch dann für Überraschungen mit auffährt. Und ich glaube, damit spielt man gerade ganz gut. Und da hoffe ich einfach aufs Beste.
Ja, damit spielt sozusagen. Man aber auch gerade, weil man weiß, dass man überhaupt nichts in der Hinterhand hat, ne?
Ja, klar. Man spielt gerade auch mit dem Feuer natürlich.
Genau das. Und selbst wenn dann jetzt mal die Flamme lodern sollte, dass man Spaß hat, ja, da kann aber auch ganz schnell der Ofen wieder aus sein, denn langfristig ist das mal wieder nichts. Die WWE macht halt immer nur noch für den Moment irgendwas. Das ist das Problem, was ich jetzt mit dem Rumble habe. Ich glaube, würden wir diesen Podcast hier im nächsten Jahr abhalten, stände der 2022er Rumble aber ganz fett auf unserer Liste drauf. Na, das ist so meine Befürchtung.
Okay, also Befürchtung lasse ich durchgehen. Vermutung fände ich fies.
Dann sage ich Vermutung. Einfach nur, um fies zu sein.
Naja, wir werden es sehen. Und wir werden ja auch noch darüber sprechen, nämlich in der Preview natürlich und in der Review dann natürlich auch. Werden wir hier die Rumble auseinandernehmen und die Rumbles natürlich auch. Und ich bin gespannt drauf, was uns da erwartet. Aber ich glaube, an der Stelle können wir dann hier erstmal den Deckel auf diesen Podcast drauf machen. Außer, Chris, möchtest du noch was sagen?
Nee, ich hatte einfach meinen Spaß dran, dass wir mal nicht hier die größten Momente, sondern die schlimmsten Momente abgefeiert haben. Ja, sowas mache ich ja gerne. Deshalb on a poll als Supporter steht euch das offen. Ist jetzt die 2. Staffel am Start und es wird wieder richtig schön schlimm.
Sehr schön. Kai, möchtest du noch was sagen?
Was ich noch abschließend habe, ist, weil ich habe immer, wenn es in Richtung Rumble geht, immer so ein bisschen Bock, ältere Rumbles zu gucken. Ne? Und wir haben ja gesagt, also der 18er, der war spaßig, der 20er war spaßig. Ich finde es mittlerweile erstaunlich, wenn man so einen Rumble guckt, der nicht lange her ist, dass du sagst, ungefähr so ein Drittel ist nicht mehr da. Also das finde ich ist mittlerweile sehr krass geworden. Klar, wenn du in 2.10 guckst, ist was ganz anderes. Aber jetzt allein auch, wenn ich irgendwie an den großen Keith Lee-Spot denke, zum Beispiel beim Rumble 2020.
Ach so, meinst du
das? Also, ja, also welche Wrestler okay. nicht mehr im Roster sind.
Und ein Drittel vom Rumble.
Also ein Drittel der Teilnehmer ist nicht mehr. Ja. Genau, also das fällt dann irgendwie krass auf mittlerweile. Und dann denkst du auch deine Carl Anderson, Luke Gallows. Also 2 Jahre ist ja eigentlich keine Zeit, ne? Aber ja, dann.
Und gerade ein Keith Lee tut irgendwie extrem weh, finde ich.
Ja. Alistair Black, Samoa Joe. Ach, ich darf gar nicht weiterlesen.
Und Jeff Hardy. Also Jeff Hardy.
Ach ja.
Mustafa Ali. Ja. Ha. Mal gucken, wie lange der noch da ist.
Ja. Ach, das ist das alles schlimm gerade. Und trotzdem bin ich im Rumble-Fieber.
Absolut. Also
das ist schlimm, ne? Ich habe echt kein gutes Gefühl und trotzdem bin ich im Rumble-Fieber und habe irgendwie Bock drauf und denk so, ja, vielleicht bist du ja auch einfach nur ein alter, verbitterter Drecksack, der hier alles schlecht redet und es wird einfach nur geil und ach, ich weiß auch nicht.
Ich freue mich auf unsere Preview.
Ja, ich freue mich vor allem auf die Review.
So, und damit mache ich dann an der Stelle auch den Deckel hier auf dem Podcast drauf. Wir haben schon oft genug gesagt, wenn ihr uns unterstützen möchtet und noch mehr vor allem von uns haben möchtet, ist ja nicht so, als ob es nur ums Unterstützen geht. Ihr bekommt natürlich dann auch Zugriff auf alle neuen Formate und Podcasts, auf das Archiv. So viel zu hören, da könnt ihr mehr als eine Rumble-Nacht mit überbrücken. Schaut da gerne auf Patreon und auf Steady vorbei und seid dabei oder schaut einfach bei headlock.de vorbei, da sind auch die entsprechenden Links. Und in dem Sinne sage ich, wir hören uns zur Rumble-Preview wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.